D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Schönen guten Abend.
Hallo, hallo. App die Post. Jetzt sprechen die Macher der Quizduell TV-App.
App Sana, so klingen die Nominierten des Grimme Online Awards.
App geht's. Wir bringen Ordnung in die deutsche Mediathekenlandschaft.
Das hört ihr jetzt in eine Stunde, was mit Medien. Kommt heute von Ralf Heimann. Er ist Printjournalist und arbeitet derzeit als Redakteur bei der Münsterschen Zeitung. Allerdings nur noch ungefähr für 3 Monate, denn vor ein paar Tagen hat er gekündigt, weil er die Zeitung und er sich irgendwie fremd geworden sind. Seitdem lässt uns Heimann in seinem Blog Operation Harakiri.de an seinen Beobachtungen und Gedanken über den Lokaljournalismus von heute teilhaben. In seinem neuesten Blogpost setzt er sich zum Beispiel kritisch damit auseinander, dass der Lokaljournalismus es allzu häufig allen recht machen will, aber dabei leider regelmäßig die Interessen der Leser vergisst. Zitat: Wenn ich Lokalzeitungen durchblättere, habe ich oft den Eindruck, viele Zeitungsartikel sind ein Deal zwischen dem, der schreibt, und dem, über den geschrieben wird. Der Deal hat für beide Vorteile. Der eine kriegt die Komplimente, der andere das Lob für die hervorragende Berichterstattung. Den Ärger hat der, der das lesen muss, aber das wird der Autor nur selten erfahren. Kommt heute von Herrn Pähler.
Zuallererst einmal, ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Ralf Heimann, der Zeitung und seiner Festanstellung den Rücken zu kehren, ohne wirklich zu wissen, wie es beruflich für ihn weitergeht. Ja, aber die Unzufriedenheit darüber, wie Lokalzeitung heute leider häufig funktioniert und was dort schiefläuft, das scheint für ihn am Ende doch zu groß gewesen zu sein. Das, was Heimann seit einigen Tagen im Rahmen seiner Operation Harakiri über den Lokaljournalismus aufschreibt, finde ich sehr lesenswert, weil sehr authentisch und reflektiert, dabei, wie ich finde, durchaus kritisch und zugleich amüsant. Was ich aber besonders gut finde, Heimann schreibt nie abwertend und despektierlich über seine Kollegen im Lokaljournalismus, sondern immer doch respektvoll und verständnisvoll. Er widersteht also der Versuchung, sich wie viele andere quasi über die Tageszeitung lustig zu machen. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf, was wir in der nächsten Zeit noch von Ralf Heimann lesen werden und wohin ihn seine Operation Harakiri führen wird. Was immer auch kommen mag, viel Erfolg dabei.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien.
Was mit Medien, das quissende Medienmagazin.
Haus hoch, ja wirklich Wolkenkratzer hoch haben Daniel und ich letzte Woche gegen Agi Schnaggi im Quizduell verloren. Ja, es hängt immer noch sehr tief in mir, dieser Schmerz. Ja, aber was bei Jörg Pilawa ja eben nicht ging, das hat bei uns funktioniert. Das war so gesehen der positive Teil der letzten Woche. Heute, da bleibt uns aber eine hohe Niederlage erspart, denn wir müssen das Quizduell funktioniert ja doch Beweis nicht antreten. Das hat die ARD nämlich jetzt endlich selber
Gott
geschafft.
Gott sei Dank. Gestern hat es ja dann endlich funktioniert. Auf einmal musste nicht mehr das Publikum ran, um bei diesem TV-Versuch, bei dieser Innovation, so wurde es ja verkauft, dann auch angetreten ist. Quizduell hat gestern funktioniert und ich wollte gerade mal unter dem Hashtag Quizduell schauen, ob denn jetzt das heute funktioniert hat oder nicht. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht mitbekommen, weil ich gerade mich noch so vorbereitet habe. Auf jeden Fall können wir euch sagen, dass in 3 Minuten auch das Prominenten-Special mit dem Quizduell in der ARD beginnen soll. Ob es funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Könnt ihr euch ja auf Twitter verfolgen, denn das wesentlich spannendere Programm gibt es jetzt hier bei uns.
Auf jeden Fall.
Wir haben nämlich mal mit die Macher gefragt, wie war das eigentlich so die letzte Zeit?
Sag einmal, Daniel, du hast ihn getroffen, richtig?
Ja, das war nämlich ganz spannend. Die Macher, die haben tatsächlich eine turbulente Woche hinter sich gehabt. Ralf Rottmann und sein Team von Grand Centrix haben die Quizduell-App für die TV-Sendung mit Jörg Pilawa im ersten programmiert. Und ich habe ihn heute Nachmittag am Rande der Cologne Interactive getroffen und ihn dann gefragt, was er denn fühlte, als gestern die App zum ersten Mal, also mit ordentlichen Tagen Verspätung, in der TV-Show funktionierte.
Ganz viel Erleichterung, auch persönliche Erleichterung. Wir sind ein kleines Unternehmen, 40 Kollegen arbeiten bei uns in Köln und deshalb immer auch persönlich stark involviert. Ja, wir gehören nicht zu den Geschäftsführern, die so ab und zu mal reinschauen, sich ein bisschen versichern, ob die Projekte alle schön sind und die Kunden alle glücklich. Und deshalb ganz viel Erleichterung natürlich. Wir haben tatsächlich ja auch einfach wirklich tatsächlich rund um die Uhr jetzt gekämpft, um es dann doch noch an den Start zu bringen.
Ich finde es ja wirklich eine total faszinierende Geschichte, eine total sympathische Geschichte, weil dieses Experiment Fernsehen und auch ja, Internet und die mobile Welt zusammenzubringen, das war jetzt mal ein ganz anderes Level, auf dem das stattgefunden hat. Wenn jetzt Jörg Pilawa erzählt hat, irgendwas mit Hackern und 14 oder 15.000 Servern, dann dachte ich so, ja, das sagt man, glaube ich, so in einer Live-Situation. Vermutlich steckt da ein bisschen was anderes hinter. Bring doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Was steckt da genau dahinter?
Ja, also genau. Also erstmal natürlich auch großen Respekt vor Jörg Pilawa, der das ja live dann auch irgendwie ganz gut, ich meine, er wusste auch einfach bis zu dem Moment nicht, kommt da jetzt was oder muss ich auf diese alten Drucker umsteigen, diese langweiligen, vor der natürlich auch jeder irgendwie Angst hatte, dass das passiert. Also die Situation war natürlich so. Wir hatten das sehr gut durchgetestet, sonst würde auch ein Produzent wie ITV, ein Sender wie die ARD, damit nicht in einen Live-Vorabend gehen und sind angereist in Hamburg ganz entspannt eine Woche vor Produktionsbeginn, haben mit dem getesteten Produkt gestanden und eigentlich uns immer gelangweilt, während diese Fernsehmenschen im Studio nervös auf und abgegangen sind und sozusagen die normale Produktionsnervosität gezeigt haben. Und wir waren immer gute Dinge und haben gesagt, unser Zeug läuft ja, was soll hier passieren, können wir jetzt endlich mal live gehen. Ja, waren also tatsächlich so optimistisch richtig heiß drauf, dass es jetzt mal online geht und wir es allen zeigen. Dann hat sich in der Woche vor sozusagen der Premierensendung hat sich so haben wir in vielen Redaktionssitzungen gesessen, wo es immer so darum ging, ist es spannend genug, haben wir genug Inhalte auch für Pilawa, wenn man jetzt den Teil der Spieler nicht sieht, das Team Deutschland nicht sieht, wie kann man die irgendwie besser visualisieren, einfach nur zu sagen, da draußen stimmen jetzt 200.000 Leute ab, ist für so ein visuelles Medium wie Fernsehen ja durchaus schwierig und das ist dann auch erst so ein bisschen in der Woche der Proben ist es deutlich geworden, dass da vielleicht noch irgendwas fehlt und dann sind wir alle gemeinsam so der Meinung gewesen, wir müssen das anreichern, wir müssen dieses Team Deutschland braucht ein Gesicht, ein demografisches Gesicht, Antworten auf eine bestimmte Frage, Frauen aus dem Norden Deutschlands besser als Männer, gibt es hier schlauere in der und der Region. Und wir haben dann ganz viele Anforderungen sozusagen quasi eine Woche vor Produktionsbeginn noch bekommen, die auch am Ende immer dann irgendwie in Technik gegossen, sprich programmiert werden müssen. Und haben dem letztlich auch zugestimmt, was wahrscheinlich so aus der Grenzentrix-Brille der Kardinalsfehler war. Wenn man mit einem getesteten Produkt für Millionen von Leuten rausgeht, gutmütig anreist und dann in der letzten Woche durchaus auch irgendwie euphorisiert, ja, sagt, wir bauen euch das noch schnell ein.
Das heißt, das Feature muss euch dann selbst begeistert haben, dass ihr gesagt habt, das müssen wir einbauen. Was war das?
Ja, also wir haben ja im Vorfeld schon gesehen, das ist vielleicht auch mal eine interessante Statistik, es gibt ja diese Feo-App, diese Quiz-Duell-App, das ist auf 14 Millionen Telefonen in Deutschland installiert. Wir hatten einen Tag, nachdem wir überhaupt diesen TV-Knopf da sichtbar gemacht haben, hatten wir 2 Millionen dieser Feo-User auch in unseren Systemen und da war eine Euphorie-Stimmung, da macht man sich auch tatsächlich kein Bild von. Wenn man das sieht, da geht pro Sekunde, drückt jemand auf diesen Knopf in Deutschland, 24 Stunden am Tag, jede Sekunde einer, ununterbrochen auch jetzt noch. Und wir fanden es auch interessant, dass Pilawa vielleicht einfach auch sehen kann, wer da antwortet uns. Wir haben über Dinge nachgedacht, auf einer Deutschlandkarte zu gucken, spielen die Münchner jetzt gerade gegen die Kölner. Also das einfach viel, viel visueller zu machen. Und das hat aber dazu geführt, im Endeffekt, dass es tatsächlich zu so einer Art technischen Kernschmelze kam. Ja, wir haben also einfach ganz viel eingebaut noch, was nicht nur einfach zählt, Antworten die Frage 1, 2, 3, A, B, C, D, E, ja, sondern was einfach sagt, wir sagen nicht bei jedem, hey, dein Anruf wurde gezählt, auflegen, sondern wir fragen noch jeden nach der Adresse. Wir gucken noch, bist du Männchen oder Weibchen? Wie schnell hast du geantwortet? Wenn man das macht, skaliert es einfach nicht mehr. Das kann man nicht mehr dann in 15 Sekunden mit 200, 300.000 eingehenden Antworten machen. Das war auch allen irgendwie so ein bisschen klar. Grenzentrix hat auch durchaus so ein Stück weit davor gewarnt, dass so Late-Night-Changes vor so einer Nummer irgendwie gefährlich sind. Aber in der Gesamteuphorie gibt es da jetzt auch gar keine Schuldzuweisung. Ich glaube, das hat man heute auch hier auf der Interactive Cologne gemerkt. Es ist nicht so, dass unser Auftraggeber, die ITV, jetzt total verärgert ist, sondern wir haben ein TV-Experiment gestartet und sind damit zumindest mal am Anfang gescheitert.
Ich fand es aber auch spannend dann zu sehen, wie Jörg Pilawa das gerettet hat und die Quoten haben dem ja auch recht gegeben und also es wollten nicht nur alle sehen, klappt's heute, klappt's nicht. Diese Studio-Variante, die er dann gespielt hat, diese Interaktion, die da stattgefunden hat, ich fand das unglaublich charmant. Fernsehen ist ja so durchgetaktet, so durchgeplant und ich persönlich glaube, Fernsehmacher lieben nicht so sehr Überraschung. Aber in dem Moment ist Jörg Pilawa total aufgeblüht, weil er einfach da durch musste. Und das fand ich ein Highlight wirklich an Fernsehunterhaltung. Das hat mir sehr gut gefallen und da dachte ich so, ach, eigentlich wäre es schade, wenn morgen die App funktioniert, weil dann kann er nicht mehr so schön mit dem Publikum spielen. Weiß nicht, wie geht dir das?
Mir geht das tatsächlich auch so. Also wir haben ja, es ist ja so wenig glamourös, dieses Fernsehbusiness hinter den Kulissen. Wir haben in so einem, keine Ahnung, 12 Quadratmeter Raum ohne Fenster gesessen und das irgendwie auf 1000 Monitoren irgendwie gesehen, mit 1000 Leuten auf dem Kopfhörer, Regie, Aufnahmeleiter. Das war ein wildes Gerede und Jörg Pilawa, toller Typ übrigens, sind auch sehr aneinander gewachsen, der natürlich auch, als er rausging, und das ist genau wie du sagst, diese diese Fernsehmacher sind 200-prozentige Produktionssicherheit gewöhnt. Da geht, der ARD geht einfach in so einer Live-Sendung, und die machen ja auch viel größere Produktionen als das Quizduell am Vorabend, da geht einfach nichts schief. Da geht schlicht nichts schief, und für alles gibt's einen doppelten Boden und eine dreifache Absicherung. Und jetzt geht Pilawa durch dieses Tor und weiß sprichwörtlich nicht, was passieren wird. Er hat's auch so gesagt. Und es hat ihm auch keiner diese Rückversicherung gegeben. Ja, also da wurde natürlich jedes Gewerk, jeder Beleuchter wird vor so einer, wird bei der Generalprobe und vor so einer Sendung abgefragt, kann hier was schiefgehen, und die sagen alle digital nein. Da gibt's nur 0 und 1, da gibt's nicht vielleicht. Wir waren das einzige Gewerk am Set, was gesagt hat, vielleicht. Vielleicht wird's gehen, vielleicht nicht. Und tatsächlich ist so dieser Plan B mit diesen Drückgeräten im Publikum verteilt, der ist auch ganz kurz vor der Sendung entschieden worden. Wir haben lange alle gesagt, naja, es wird schon irgendwie gut gehen, und dann braucht man keinen Backup-Plan. Und auf Drängen der ARD sozusagen wurden dann nochmal diese Drücker verteilt, ja, mit denen das Studio mitgespielt hat. Ich fand's hervorragend. Wir waren natürlich an dem Abend, als es dann passierte, so 5 Minuten in die Sendung rein, kollabierte das ja, waren wir ziemlich beschäftigt. Wir haben natürlich auch noch versucht, irgendwas zu retten, was dann im Eifer des Gefechts technisch so gar nicht mehr ging. Und Pilawa hat in einer Art und Weise souverän durch die Sendung geführt. Er kam auch direkt nach der Sendung als erstes hier in dieses App-Team und hat irgendwie gesagt, scheiß drauf, ist nur Fernsehen, ja, und hat geschmunzelt. Für ihn war das sicherlich auch, die Sendung hatte gute Quoten, überdurchschnittlich hohen Marktanteil, war das eine tolle Sendung, die man wahrscheinlich noch lange auf YouTube sehen wird, ja.
Was nehmt ihr aus dem Experiment mit, oder persönlich auch Fernsehen und Internet? Grundsätzlich passt das?
Ja, also ich glaube, das ist die Richtung, in die man gehen muss. Die Arbeitsmethodik, die Art und Weise, wie Fernsehmacher arbeiten, die Art und Weise, wie Technologiedienstleister arbeiten, sind völlig inkompatibel. Also da muss gar nicht so sehr viel auf der technologischen Ebene zusammenwechseln. Man denkt immer, das wäre alles dann so hochtechnisch. Nein, es ist vielmehr so, dass die Art und Weise des Denkens, wie man an solche Projekte herangeht, die muss zusammenwechseln. Das sind in weiten Teilen tatsächlich schlicht inkompatible Art und Weisen, etwas zu produzieren. Ja, und das Fernsehen ist risikoavers. Ja, Internetdienste sind hochgradig risikofreundlich. Ja, Facebook hat ja auch irgendwie legendär mal gesagt, Release early, release often. Ja, was beim Fernsehen so ganz und gar nicht gilt. Da released man in Anführungsstrichen, wenn es 100.000 Mal erprobt ist und sicher ist. Ja.
Das muss man ja auch sagen. Eigentlich von der Ankündigung der Sendung bis zur tatsächlichen Umsetzung war das ja ein total kurzfristiger Zeitraum. Das kenne ich anders aus der Fernsehwelt.
Ja.
Wie hat das funktioniert?
Ja, wir sind, das ist eine vielleicht auch eine lustige Anekdote, wir sind am 14. März tatsächlich dann beauftragt worden von ITV, nachdem wir eine Woche vorher von ITV kontaktiert wurden. Und wir hatten das Projekt erst abgesagt, weil wir gesagt haben, so 6 Wochen realistische Zeit, völlig unmöglich für etwas, was man zu so einer Zeit dann live produzieren will und nicht aufgezeichnet. Wir haben dann abgesagt und dann also tatsächlich auch einfach ITV gesagt, nee, das ist nicht zu machen, macht es nach der WM. Und dann kam einen Tag nach unserer Absage Jörg Pilawa selber mit Martin Baumann von ITV, der Director of Production dort, kam zu uns nach Köln, sind wirklich so quasi unangekündigt gekommen und haben nochmals alles vorgestellt und gesagt, es ist ein Experiment, wir dürfen damit auch scheitern, macht ihr das mit? Und dann haben wir halt versucht, in knapp 6,5 Wochen das irgendwie auf die Beine zu stellen, und es hat jetzt eine Woche länger gedauert als gedacht.
Wie geht's jetzt weiter?
Wir sind jetzt heute Abend nochmal um 17:55 Uhr, dann um 20:15 Uhr ein Promi-Special. Auch wieder durchaus ein Experiment auf dem Experiment, weil du um 20:15 Uhr auf dem Sendeplatz übergeleitet von der Tagesschau, in der es angekündigt wird, natürlich nochmal andere Besucherströme irgendwie erwarten kannst als dann am Vorabend. Das geht heute Abend, dann geht's noch die ganze Woche, die ganze nächste Woche, dann ist erstmal WM, und ich habe munkeln gehört, dass es bereits Interesse aus dem Ausland gibt. ITV ist ja ein ganz Europa aktiver TV-Produzent, dass es großes Interesse an diesem Format, ob in exakt dieser Form oder in einer nochmal durchdachteren, optimierteren Variante, ist nicht ganz klar. Klar ist auch, alle lernen jetzt. Ja, wir haben zum ersten Mal das Publikum mit einbezogen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das weiter fortsetzen werden nach der WM in noch geilerer Form.
Sagt Ralf Rottmann, einer der Macher der Quizduell-TV-App, die erst so gar nicht laufen wollte, wodurch Jörg Pilawa einen Live-Moment erlebte, den er wahrscheinlich so schnell nicht vergisst. Jetzt aber läuft sie.
Yay.
Und ich glaube, heute ist das Promi-Special.
Genau.
Und bis jetzt liest man zumindest bei Twitter nichts Gegenteiliges. Es scheint zu laufen, richtig?
Ich schalte mal gerade rein. Das ist jetzt Live-Fernsehen, was ihr hört. Jörg Pilawa. Steffen Halaschka ist gerade da. Ach, der ist Promi.
60 Sekunden haben wir Zeit. Ich versuche schnell und deutlich zu lesen.
Es geht jetzt darum, um welche Gewinnsumme es geht.
Ab jetzt. Welche Zahl entspricht der Schulnote ungenügend?
6.
Richtig. Welcher Vogel legt seine Eier?
Naja, lass die mal ein bisschen spielen. Wir können ja mal versuchen, dass ich mal die aktuelle Quizduell-App runterlade und vielleicht können wir dann die TV-Sendung hacken, Herr Perler.
Das wäre cool.
Hier ist Was mit Medien bei D-Radio Wissen, das Qualitätsmedienmagazin.
Ich dachte, du sagst jetzt, wir sind das grimmige Medienmagazin, weil doch gestern nicht nur der Tag war, an dem die Quizduell TV-App funktionierte, sondern auch der Tag war, an dem die Nominierten für den diesjährigen Grimme Online Award bekannt gegeben wurden.
That's so right, Herr Perler.
Ich finde ja bei solchen Themen ist ja immer spannend, wen fragt man dann eigentlich danach? Wer ist jetzt ausgewählt? Wer hat Chancen? Und ich finde es so praktisch diesmal, dass du eigentlich unser Auskunftgeber bist, weil du bist ja Mitglied der Nominierungskommission.
Ja.
Sag mal jetzt eigentlich gewesen, weil ihr habt ja jetzt nominiert.
Das stimmt, ja, jetzt sind wir wieder raus.
Du bist ja jetzt quasi raus, deswegen darfst du frei drüber sprechen.
Jetzt kann
ich
frei drüber
sprechen. Wir haben noch nicht mal irgendein Problem von wegen Interessenvermengung oder so. Aber das finde ich total spannend. Wie bist du eigentlich da reingekommen?
Ich bin jetzt ja schon zum dritten Mal dabei gewesen. Mhm. Und für das Jahr 2011 oder 2012, also 2011 war das dann, glaube ich, hat D-Radio Wissen gewonnen. Wir beide waren ja mit Was mit Medien nominiert.
Ja, und wir haben damals gesagt, soll mal lieber D-Radio Wissen gewinnen, wer weiß, wofür es gut ist.
Ja, ne? Ja. Und dann sind wir hier hingekommen. Stell dir vor, wir hätten gewonnen und
D-Radio Wissen hätte bei uns zu uns kommen müssen.
Ja, irgendwie
das
so.
Das wäre gar nicht gegangen.
Das würde vom Platz allein schon gar nicht passen. Und deswegen ist das eigentlich alles ganz gut so. Und im Jahr drauf haben die angerufen und haben gesagt, so, hey, du machst doch was mit Medien. Hast du Lust, hier in dieser Kommission mit dabei zu sein? Das müsste man sich so vorstellen, das ist eigentlich so eine Hassliebe. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und man guckt sich dort Stunden über Stunden, hunderte Webseiten an, um die dann an zwei Tagen komprimiert zu diskutieren.
Es gibt hunderte heißt wirklich hunderte?
Wirklich hunderte, wirklich. Also weit über 1000 Webseiten sind in diesem Jahr eingereicht worden. Und die 23 Präsenzen, die jetzt nominiert worden sind, kann man wirklich sagen, das sind eigentlich die wahren Gewinner vom Grimme Online Award, finde ich persönlich, weil der Sprung von 1000 auf 23 ist natürlich viel schwieriger als jetzt von 23 bis auf potenziell 8 Preisträger, die dann im Juni bekannt gegeben werden.
Das meinst du aber auch jetzt wirklich, das sagst du nicht nur, damit ich wegen von vor 3 Jahren und so nicht noch traurig bin, weil wir nicht gewonnen haben.
Das ist schon ein bisschen doof, dass wir nicht gewonnen haben.
Ja,
also wir beide jetzt.
Aber darum geht es ja jetzt gar nicht.
Aber D-Radio Wissen hat doch gewonnen, das reicht doch völlig.
Ach ja, das reicht. Sag mal, aber das Ganze ist ja auch kategorisiert. Das macht es ja schon mal ein bisschen einfacher, nochmal das runterzubrechen. Es geht Information, Wissen und Bildung, Kultur und Unterhaltung. Mhm. Musstest du in allen Kategorien dich damit auseinandersetzen oder warst du einer gewissen Kategorie zugeordnet?
Das ist das Tolle bei diesem Preis, dass eigentlich gar nicht in Kategorien gedacht wird. Also es ist ja manchmal so, dass man mal angenommen, wir haben so ein Jahr, wo es 12 tolle Informationswebseiten gibt, aber mal angenommen, es gäbe in der Kategorie Information nur 10 Plätze. Das wäre total unfair, wenn die 2 übrig bleiben, weil wenn dann zum Beispiel in Wissen und Bildung nur 8 durchschnittliche sind, dann werden da durchschnittliche Angebote. Also es ist so, dass wir bis zu 28 Sachen nominieren können und die werden dann nachträglich auf diese Kategorien verteilt. Das finde ich unheimlich klug. Weil so hast du so, dass du wirklich nur gute Sachen nominierst und nicht irgendwie noch, ach, wir haben...
Wir müssen noch einen für Kultur, eigentlich keinen.
In diesem Jahr gibt es kein Special, sonst hätten wir uns noch was für Special überlegen müssen. Nee, nur wirklich gute Sachen werden nominiert.
Cool. Was mir ins Auge gesprungen ist, als ich hier mal die Liste überflogen habe, der Kanzlersimulator.
Ich musste auch ein bisschen an dich denken. Es ist eine Kinderseite, aber eine tolle Kinderseite, die ein bisschen was gegen die Politikverdrossenheit tut, was übrigens sehr viele Angebote heute machen. Und zwar ist das so wie so ein so simuliertes Spiel vom Südwestrundfunk, wo du einfach mal Kanzler spielen kannst. Also eine PR-Kampagne, damit du gewählt wirst, dass deine Wiederwahl funktioniert. Da musst du den politischen Alltag kennenlernen und auch dein Kabinett bestimmen. Und das heißt, du spielst dich da durch und kannst mal Kanzler sein für ein paar Stunden.
Cool.
Und ehrlich gesagt, normalerweise kannst du dir nicht so viel Zeit nehmen, um alles wirklich dir anzugucken von A bis Z, weil so viele Webseiten sind.
Ja.
Aber beim Kanzlersimulator bin ich schon in der ersten Runde extrem lange hängen geblieben.
Ich finde gerade, ich habe das mal ganz kurz, wir wollen nicht nur darüber sprechen, aber ganz kurz mal angeklickt. Ich glaube, das wäre was für Gerhard Schröder gewesen auch, weil man kann am Anfang kann man so seine Haarfarbe wechseln. Da kann man verschiedene Frisuren sich geben, erstmal, wie man als Kanzler aussehen will.
Nicht,
das finde ich sehr spannend.
Nicht, dass er wirklich.
Rund um die Welt.
Ich mache ihn gerade mal an.
Ist, glaube ich, auch.
Ach nee, das ist jetzt hier noch das Quiz-Duell im Hintergrund.
Gut, kann man dem aufsetzen. Aber darauf kommt es gar nicht an.
Hier ist der Kanzler-Simulator. Das hört sich toll an. Wollen wir das mal so stehen lassen?
Oh ja, das ist toll. Das sind, glaube ich, die Vögel vom Kanzleramt. Die sind extra eingefangen worden.
Ja.
Die müssen jetzt die ganze Zeit am anderen Ende irgendwo über so einen Server in den Livestream zwitschern. So, jetzt wollen wir aber mal auch noch über was Richtiges sprechen, weil es gibt ja eben nicht nur so Kinderkram, der total wichtig ist, sondern auch irgendwie noch wichtigere Sachen, sage ich jetzt mal.
Ja, das, was wir abends im Fernsehen gucken, beziehungsweise nicht mehr im Fernsehen, sondern dann auch tatsächlich in der Mediathek. Herr Päder, was sind denn so deine Fernsehzeitschriftenerinnerungen?
Die letzten Jahre nutze ich die nicht mehr. Allenfalls nehme ich mal eine Prisma aus dem Büro mit, bevor die ins Altpapier wandert.
Ja.
Ansonsten, früher hatte meine Oma, Hör zu.
Ja.
Und ich erinnere mich eigentlich, ganz ehrlich gesagt, am meisten an dieses dünne, komisch riechende Papier.
Ja, ich weiß noch, die TV Today hatte ich mir mal eine Zeit lang gekauft, als gerade so Sat.1 sein Programm relaunchte, und das haben die dann so dieses erklärt, das neue Schema, so volle Stunde, volles Programm und so. Ich glaube, das war so 95. Und das war total spannend. Ansonsten gab es bei uns auch immer die Prisma, und ich habe mich immer fürchterlich aufgeregt, weil die Prisma ja immer Fehler eingebaut hat. Zum Beispiel die Fotos von Raumschiff Enterprise waren immer falsch rum, weil anscheinend keiner wusste, wie es richtig rum war. Kann man sich ja auch mal vertun.
Naja, dafür war sie umsonst.
Oder ja.
Ist sie umsonst? Die gibt es ja immer noch.
Das stimmt.
Aber irgendwie, ich finde, im Grunde braucht man gar keine Programmzeitschriften mehr, weil wer guckt schon noch quasi linear Fernsehen?
Das stimmt.
Außerdem hat man hier in jedem Fernseher, in meinem Fernseher zum Beispiel, so einen Guide drin. Da klicke ich da drauf und dann kann ich das quasi in der Fernsehzeitung direkt anklicken.
Dafür möchte ich aber eine andere Webseite wirklich jetzt mal vorstellen, beziehungsweise die Macherinnen dahinter, die sich genau das zunutze machen und sagen, hey, lass uns doch so eine Art TV-Programmzeitschrift für Mediatheken machen, denn die sind so unübersichtlich und man kann ja nicht immer bei allen Sendern einzeln abklappern, was man sich jetzt anschauen sollte, weil da so viel drin ist. Und da haben die gesagt, wir machen da eine eigene Sache. Wir filettieren für euch das Mediathek-Angebot, und herausgekommen ist die Seite mediasteak.com, also Steak wie das Steak, mediasteak.com. Anne Krüger und Laura Pohl machen diese Seite. Sie wollen Ordnung in die Landschaft der TV-Mediatheken bringen, sind ausgezeichnet worden, und ich habe sie gefragt, wodurch sie eigentlich profitieren, dass einfach die Mediatheken so eine Masse an Programmen ins Netz stellen, oder ob das eher ist, dass das so unübersichtlich ist, wie die Mediatheken gegliedert sind.
Ich würde sagen, dass sie so unübersichtlich sind, weil wären sie übersichtlicher, würde ja jeder User auch leicht auf die Mediatheken gehen und sich dort das Richtige raussuchen können oder sofort etwas finden. Also unsere User sagen uns oft auch, ja, ich abends, wenn ich was esse, dann möchte ich schnell auch irgendwas gucken, und dann gehen sie halt schnell auf Mediasteak und wissen dann sofort, was gut ist, weil sie unsere kuratierte Kritik halt quasi gelesen haben. Aber auf den Mediatheken muss man erstmal ewig suchen, was kann man jetzt gucken oder was ist vielleicht nicht so toll.
Welche Mediathek ist denn die größte Herausforderung, wo ihr sagt, oh, da hat es der Nutzer besonders schwer mit eurer Expertenbrille ja mittlerweile?
Also wie ja Anne schon erwähnt hatte beim vorigen Interview, ist ARD sehr unübersichtlich, wenn man auf Reportagen, Dokumentationen was Anspruchsvolles, Interessantes sich rausfiltern möchte. Aber wir finden auch, dass Arte sehr schwierig ist, weil Arte so viel guten Content hat und wir natürlich auch abwechslungsreiche Filets posten wollen und nicht die letzten 5 Posts von Arte sein sollen. Dadurch ist es dann haben wir die Schwierigkeit zu selektieren, okay, was nehmen wir jetzt von den guten Sachen und was empfehlen wir unseren Leuten?
Also ich muss sagen, dass ich die ZDF-Mediathek am unübersichtlichsten finde, weil gerade ZDF-Kultur und ZDF-Neo haben überhaupt keine Unterteilungen mehr. Da geht man dann einfach nur auf meistgeklickt oder auf Sendungen und dann scrollt man nur noch runter. Da gibt es überhaupt keine Unterteilung und auch kaum einen beschreibenden Text dazu. Also, und dann auch noch die verschiedenen Sender, also Untersender von ZDF, macht das für mich auf am schwierigsten.
Fassen wir einfach zusammen, alle Mediatheken sind total unübersichtlich und deswegen sind wir ja da.
Das ist gut. Ich meine, das ist natürlich auch ein sehr wertvoller Punkt. Ich meine, wenn aber auch selbst, wenn die sehr übersichtlich wären, müsst ihr noch filtern können, was interessant ist. Was sind eure Kriterien? Was euch interessiert? Was eine bestimmte Alterszielgruppe interessiert? Euren Freundeskreis? Wonach sucht ihr das aus?
Also sehr subjektiv die Auswahl natürlich. Und das, was wir für gut befinden, ist auch meistens für unsere Zielgruppe interessant. Das heißt, wir gucken, dass die Beiträge gut aufgearbeitet sind, gut recherchiert und natürlich auch visuell und ästhetisch ansprechend. Und natürlich, was halt so die jungen Leute interessiert. Aber wir möchten auch auf konsumkritische und politische Themen aufmerksam machen, die vielleicht nicht so noch nicht so weit verbreitet sind, sage ich mal jetzt in den Köpfen.
Wie ist euer Projekt entstanden? War das einfach das Bedürfnis, ein bisschen Ordnung reinzubringen? War das irgendwie eine Situation im Freundeskreis? Wie ging es mit euch los?
Also den Anstoß hat eigentlich ein Freund von mir gegeben. Da gab es auch mal wieder so einen Abend, an dem ich gesagt habe, ich liebe Fernsehen. Und daraufhin kriegte ich eine SMS von ihm und er meinte, ja, wenn du es so sehr liebst, dann mach doch einen Blog und schreib uns immer, was du gesehen hast und was du gut findest. Und ja, dann habe ich den Blog angefangen und Laura ist dann auch gleich mit ins Boot gekommen und dadurch haben wir uns dann vergrößert relativ schnell.
Wollen wir ein paar Hausaufgaben verteilen an die Fernsehsender, wie sie ihre Präsenz im Netz oder wie die Art, wie sie ihre Inhalte anbieten, wenn ihr doch Fernsehen so liebt, besser machen können? Weil ihr habt euch da intensiv mit beschäftigt. Was würdet ihr denen als Hausaufgabe aufgeben?
Ich würde ihnen empfehlen, dass sie mehr im sozialen Netzwerken aktiv sind und dass sie auch extra Online-Redakteure bereitstellen, die sich nur darauf konzentrieren. Weil oft ist es heutzutage noch so, dass die normalen Redakteure auch die sozialen Medien mit bedienen müssen und oft aber noch gar keine Ahnung davon haben, weil sie einfach nicht damit groß geworden sind. Wobei ich auch sagen muss, dass ich dieses Digital Natives und Digital Immigrants nicht mehr zeitgemäß finde, weil es ist einfach eine Sache, die kann man lernen und die lernt auch ein Digital Native, hat die auch irgendwann mal gelernt, also kann auch ein Immigrant die quasi lernen. Und ja, dass man sich einfach darauf konzentriert, dort zu sein, wo die junge Zielgruppe ist. Und das ist heutzutage auf den sozialen Netzwerken.
Also es ist ja, wie gesagt, sehr schwierig, wenn du ein so großes Angebot hast, wie stelle ich das übersichtlich dar? Vielleicht Rubriken anlegen oder kleine Texte dazu anlegen. Oder wie gesagt, wenn sie einfach so bleiben, wie sie sind, jetzt sind wir ja da. Wir wissen schon, wie wir uns da durchkämpfen. Von daher können sie ruhig so weitermachen wie bisher.
Sagen ganz selbstbewusst Anne Krüger und Laura Pohl von mediasteak.com.
Werde ich mir auf jeden Fall auch angucken.
Ja.
Und ich glaube, ich muss es mal aufwenden. Ich habe gerade die Wahl gewonnen übrigens beim Kanzlersimulator. Muss jetzt eine Koalition bilden. 27% der Stimmen habe ich bekommen.
Wirklich?
Ja.
Das ist nicht so viel, oder?
Ich weiß nicht, aber ich bin die größte Fraktion. Aber
was
egal.
Was ist die nächste Aufgabe, die du da machen musst?
Oh, ich müsste jetzt die Koalition bilden. Ich gehe mal eine Koalition ein mit... Ach, ich weiß auch nicht. Ich will jetzt auch nicht so politisch werden hier. Ich habe alle Farben zur Wahl. Ich glaube, ich weiß nicht. Danach muss ich die Minister benennen. Was mit Medien? Mit Herrn Pähler und dem Nominator, Daniel. Ja, ist doch richtig gewesen.
Ja.
Du bist doch sozusagen ein Nominator in der Grimme Online Award Nominierungskommission gewesen. Was ich spannend finde, ich habe immer so das Gefühl, so die Grimme Online Awards, auch vor allen Dingen gerade die Nominierungslisten, das sind so, wie soll ich das sagen, so Seismographen dessen, was gerade wirklich die aktuellen Trends im Netz sind.
Mhm.
Also auch was in der Darstellung, in der inhaltlichen Aufbereitung angesagt ist oder vielleicht auch eigentlich zukünftig noch eben als quasi Massenphänomen sich durchsetzen wird. Kann man das so sagen?
Ja, also ich habe in diesem Jahr sehr viele Snowfall-Dokumentationen gesehen. Also diese nachempfundenen wie in der New York Times, die ja dort online eine Snowfall-Dokumentation gemacht haben, wo Audio, Video, Text, Fotos drin sind und alles auf einer Seite, die nach unten scrollt. So. Schöne Darstellungsform. Da stelle ich dir gleich noch was vor, weil da gibt es wirklich was ausgesprochen Gutes unter den Nominierten. Und ich möchte dir aber vorher erst was anderes zeigen, nämlich das ist der Pressekompass. Der Pressekompass, den habe ich schon mal auch vor dieser ganzen Nominierungsphase bei Spiegel Online gesehen. Das ist eine visualisierte Presseschau. Aktuell zum Beispiel ein Pressekompass beschäftigt sich mit der Frage, Erdogan-Rede in Köln, darf er das? Und
das
da sind haben
an.
Wir den am Nordpol steht, Erdogan soll reden, im Südpol Erdogan soll schweigen, im Westen ist, Deutschland sind die Hände gebunden und im Osten sind deutscher Druck auf Erdogan soll zunehmen. Und da kannst du selbst mit einem Punkt markieren, welche Haltung du hast auf diesen Ebenen. Und hier ist auch markiert, was die Medien sagen. Also die Süddeutsche zum Beispiel ist egal, ob jetzt der Deutsche mit dem deutschen Druck angeht, das ist ziemlich mittig, aber ein leicht hoher Ausschlag zu Erdogan soll reden. Deutlich stärker in diese Richtung geht Zeit Online. Und die westfälischen Nachrichten aus Münster zum Beispiel, ja, denen ist es eigentlich wurscht, ob er jetzt redet oder nicht. Eher lieber mehr reden, aber auf jeden Fall ist die Haltung da. Deutscher Druck auf Erdogan soll zunehmen. Und wenn man da draufklickt, kommt man zu dem Kommentar. Und das ist mal so eine, also so eine klassische Presseschau ist ja eigentlich langweilig, weil es so eine Wüste ist.
Ja, total. Also deswegen, ich habe auch ehrlich gesagt, als ich den Titel Presse kommt, Pascal, oh Gott, was ist das denn? Hat das sich irgendwie aus der von vor 20 Jahren hierher verirrt? Also das spricht mich ja normalerweise gar nicht an, so Presse schauen.
Aber es ist wirklich spannend. Und die Macher dahinter haben sich auch was gedacht, Pia Braun und Sebastian Brauns. Und sie haben da wirklich dann auch mal gezeigt, was sie eigentlich vorhaben. Und ich habe auch mit ihnen gesprochen und sie haben mir die Idee dahinter vorgestellt.
Also uns ist aufgefallen, eine sehr einseitige Klage, dass alle einfach voneinander abschreiben würden. Bei der Gründung hatten wir schon im Hinterkopf, dass es da eine sehr große Vielfalt gibt, die einer Plattform gebührt. Und die wollten wir damit bieten, dieser Meinungsvielfalt, die wir im internationalen Medienumfeld wahrnehmen.
Wie genau funktioniert der Pressekompass? Also wie kann man sich dann eure, sage ich mal, tägliche Arbeit vorstellen?
Also die tägliche Arbeit besteht vor allem darin, dass man viel liest, also sich einfach einen Überblick verschafft über die Kommentarlage der verschiedenen Medien, international und national und auch Blogs. Und dann anhand dieser Kommentare analysiert man dann, was so die Hauptargumente oder die Hauptdebattenlinien sozusagen. Und anhand dieser Punkte sagen wir dann, okay, dazu könnten wir einen Kompass machen. Dann sieht der Nordpol aus wie Angela Merkel braucht eine neue Frisur. Das ist ein bisschen unpolitisch jetzt. Oder Angela Merkel.
Könnte man aber wirklich mal diskutieren.
Ja, könnte man diskutieren auf jeden Fall. Und dann rechts, links würde dann stehen, Per Steinbrück hat keine Frisur, hat eine Frisur zum Beispiel. Ja, also es war schön spaßig jetzt. Aber genau, also anhand der Argumente, die wir finden, orientieren wir uns dann an unseren eigenen Polen. Und dann kann man eben sagen, wir werden diese Medien mit diesen Argumenten schön positionieren können innerhalb dieses Kompasses.
Ich finde, es ist oft gar nicht so leicht festzustellen in einem Kommentar, Leitartikel, wie auch immer, wie jetzt die Haltung ist. Wie geht ihr da vor?
Also es ist doch erstaunlicherweise meistens der Fall, dass sich der Autor für eine Meinung schon dann irgendwie auch festlegt oder für eine Position. Weil es gibt ja verschiedene Arten von Kommentaren, auch sehr abwägende. Bei der NZZ zum Beispiel findet man oft sehr abwägende Kommentare. Und die kann man dann auch darstellen und kann man den einfach weiter mittig platzieren. Und ja, es ist einfach ein großes Spektrum. Also man kriegt schon den stärksten Satz und die stärkste Meinung kriegt man schon meistens ganz gut raus. Oft steckt sie in der Überschrift.
Und wenn das nicht gegeben ist, dann spricht das am Ende eigentlich auch gegen den Kommentar. Also ein Kommentar braucht ja eine starke Meinung. Und die rauszufiltern, ist eine Arbeit, die wir den Lesern abnehmen wollen.
Was verspreche ich euch von der Visualisierung? Was hat der Leser davon?
Der Leser bekommt einen Überblick, den er sonst nur unter einem großen Zeitaufwand bekommt. Und hat durch diese Art der Darstellung auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Und das sind sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, die wir da mit diesem Tool geschaffen haben.
Wie kann er sich beteiligen?
Indem er seinen Punkt in diesen Kompass, in diese Grafik setzt und das nimmt ihm sozusagen ab, einen langen Textkommentar zu verfassen und ist stattdessen in Sekunden, kann er da seine Meinung platzieren.
Was ist denn das Ziel? Was möchtet ihr am Ende erreichen?
Also wir wollen eigentlich zwei Sachen leisten. Auf der einen Seite wollen wir die hohe Komplexität und Flut irgendwie bündeln und dadurch müssen wir sie zwangsläufig auch ein bisschen runterbrechen. Aber das leistet eben gleich zwei Sachen. Du hast auf den ersten Blick einen riesigen Überblick und musst nicht erstmal selber auf Recherche gehen. Und gleichzeitig bieten wir halt auch einen niedrigschwelligen Einblick für Leute, die auch nicht viel Zeit haben. Und die haben dann einfach direkt erstmal einen guten Einblick und können aber auch tiefer gehen, wenn sie die Originalartikel verfolgen.
Man kann den Pressekompass zu einem Thema ja nicht nur auf eurer Seite anschauen. Ihr arbeitet auch mit anderen Medien zusammen. Wie funktioniert bisher die Zusammenarbeit?
Ich betreue zum Beispiel die Kooperation mit Spiegel Online. Das funktioniert sehr gut. Die Kollegen ist eine sehr aktuelle Seite und ich glaube, die sind auch ständig am Debattieren darüber, ob sie auch ein bisschen tiefer gehende Debatten zulassen können oder ob sie sich sehr an der Taktung, an der Nachrichtentaktung orientieren müssen. Das wird immer so bleiben, aber die haben jetzt auch diesen Kommentar am Morgen zum Beispiel eingeführt, der auch ein wenig über der Sache sozusagen steht und da ist auch eine ständige Debatte, ob man auch zeitlosere Themen, ob die da Platz finden und das läuft meistens auch ganz gut.
Und eine andere Art von Kooperation, die wir haben, ist unser Angebot, wo wir anderen Medien einfach anbieten und den Kompass, das Tool einzubinden, ohne die Presseschau. Und das ist für diese Partner einfach eine Alternative zu dieser sehr mühsam kuratierbaren Kommentarspalte unter Artikeln.
Was ich gerade spannend finde, es ist eure Art und Weise, wie ihr euch mit Haltung in den Nachrichten oder in den Medien auseinandersetzt. Wir haben ja auch hier zum Beispiel Le Floyd erlebt, der ja auch bewusst sein Angebot gestartet hat, um zu beweisen, dass sich zum Beispiel junge Zielgruppen Zielgruppe für Meinung und Haltung interessiert und auf jeden Fall nicht für Politik gänzlich desinteressiert ist. Versteht ihr euer Angebot auch, dieses Thema anzugehen? Weil das ist ja schon so ein Konfliktfeld. Viele Medienmacher machen sich da Gedanken drüber. Man spürt ja eine gewisse Grundunzufriedenheit. Gerade dieses Spannungsverhältnis zwischen normaler Berichterstattung, Haltung, wie viel soll ich mir erlauben, was möchte der Leser eigentlich und vor allen Dingen, wie kriegt man da auch die junge Generation gepackt?
Ja, wir verstehen uns definitiv als meinungsbildendes Tool und Medium und erleben da auch eine starke Meinung von den Usern, die oft landen in einem Kompass über 30.000 Meinungen, und das spricht absolut dafür, dass da ein Potenzial da ist von Meinungen, denen bisher die Plattform fehlt.
Ich glaube auch, dass die jüngere Generation einfach anders funktioniert, was das Nachdenken über Argumente angeht. Also ich glaube, wir sind einfach in einer Zeit angekommen, wo wir wissen, dass es nicht mehr eine klare Einteilung und richtig oder falsch gibt. Und deswegen zu mutmaßen, dass jüngere Leute keine Meinung mehr haben, ist, glaube ich, einfach falsch. Ist einfach die Lust an differenzierter Betrachtung ist, glaube ich, sehr vorhanden.
Sagen Sebastian Brauns und Pia Frei von Presse Kompass.
Nett. Ich bin total fasziniert.
Ja?
Ja, das finde ich total spannend, aber das sieht auch nach viel Arbeit aus.
Das ist auch viel Arbeit, glaube ich.
Also, aber das kann man sich echt mal so zur täglichen Lektüre mal dazulegen, finde ich.
Interessant, Meinung und Haltung, das zog sich auch so ein bisschen durch andere Nominierungen durch. Zum Beispiel hat auch Thilo Jung für seinen YouTube-Channel Junge Naivpolitik für Desinteressierte ist nominiert worden. Oder auch Le Floyd, der ja so eine Art Tagesschau für die junge Generation macht. Auf jeden Fall geht es da auch um gesellschaftskritische Themen, um aktuelle Sachen. Und er hat echt zu allem eine Haltung und das kommt auch echt an. Das fand ich sehr spannend.
Was mich ja gewundert hat, ich glaube, da reden wir jetzt noch drüber, dass die Bild-Zeitung auch in gewisser Hinsicht nominiert ist.
Wieso?
Ja, habe ich irgendwie nicht gedacht beim Wort Grimme.
Beim Grimme-Fernsehpreis ist auch das Dschungelcamp nominiert worden.
Das
gewonnen
stimmt.
Haben sie am Ende nicht.
Das stimmt. Das
Ob
stimmt.
Die Bild jetzt gewinnt, wir wissen es nicht. Die Jury ist eine andere.
Ist eigentlich, du hast mir ja so, das kann man ja vielleicht mal transparent machen an der Stelle, damit ich auch ein bisschen was weiß über deine Arbeit, hast du mir so ein paar Stichpunkte an die Hand gegeben. Und du hast da ja geschrieben, das nächste Projekt ist quasi eine Bild-Journalistin. Meinst du damit eigentlich die Bild oder eine Bild-Fotojournalistin?
Ach so, die Bild. Ja, ich hab hier so auf unserer Homepage, auf die radiowissen.de, könnt ihr das ja mitlesen. Da steht, Anna Steinbach ist die erste Bildjournalistin, die für den Grimme Online Award nominiert ist. Denn sie hat nämlich diese beeindruckende Webdokumentation Die letzte Reise des Gernot Pfahl gemacht. Ich habe wirklich viele Snowfall-Angebote bekommen. Einige haben wir nominiert und zwar zum Beispiel ein tolles vom WDR über das Haldern Pop. Ein tolles Angebot vom, was war noch das andere tolle? Aus der Schweiz war das.
Da ging, auch nominiert?
Auch nominiert, auch ganz toll. Viele Spannende dabei. Ich suche gerade den Titel. Es ging um einen Sportler, es ging nämlich um Juri.
Du fliegst nur einmal. Nein. Es geht um.
Wo hab ich den jetzt hier? Weißt du was? Ich möchte dir lieber das von der Bild vorstellen.
Na gut.
Weil mit der Bildreporterin habe ich auch gesprochen. Und zwar geht es um die Geschichte von Gernot Pfahl. Gernot Pfahl ist an Krebs erkrankt und es ist auch klar, dass er daran sterben sollte. Und die Geschichte heißt, ich warte nicht auf den Tod, ich fahre hin. Es geht ganz konkret um Sterbehilfe. Er ist in die Schweiz gefahren, um dort zu sterben. Dort kam alles anderes als geplant und herausgekommen ist halt eine Multimedia-Geschichte. Was bei der Geschichte ganz wichtig ist zu erzählen, Gernot Pfahl ist nicht von der Bild gefragt worden, ob er diese Geschichte machen möchte, sondern Anna Steinbach hat gesagt, er ist auf uns zugekommen. Ich glaube, gerade bei dem Thema ist das nochmal wichtig, das zu erwähnen. Und ich habe sie gefragt, was sie denn gelernt hat, als sie jetzt als normale Text- oder Printjournalistin oder Online-Journalistin auf einmal jetzt so eine Multimedia-Reportage macht. Wie kann der Journalismus davon profitieren? Sie war nämlich sehr fasziniert, hat sie bei der Präsentation der Nominierten von ihrer Arbeit hier dann gesprochen. Und was sie da mitgenommen hat, hat sie mir auch noch verraten.
Also die Arbeitsweise war sehr viel geplanter, als wir das sonst machen. Normalerweise fahren wir los, recherchieren vorher, fahren los, machen Text, Foto vor Ort, Dieses Mal haben wir uns vorher zusammengesetzt und so ein richtiges Drehbuch ausgearbeitet, das wir in Kapitel gegliedert haben, wo wir auch schon festgelegt haben, wie lang die Kapitel ungefähr sein müssen, welche Zwischenstücke dazu passen, in welcher Reihenfolge die eingeblendet werden sollen, dass sie nicht alle auf einmal sind, dass sie aber sinnvoll eingebettet werden in den Text oder in die Gesamtdramaturgie. Es war deutlich aufwendiger, als wir normalerweise arbeiten.
Aber ergeben sich da auch neue Möglichkeiten der Erzählweise oder fehlt vielleicht was, was sonst so beim normalen Textstück dann auf einmal nicht mehr möglich war? Was verändert sich dadurch?
Es fehlt überhaupt gar nichts. Es war eine durchweg positive und spannende Erfahrung. Einmal ist der Text, kann so lang sein, wie er will. Das ist für mich in meinem normalen Alltag völlig ungewohnt. Ich kann endlich so richtig ausschreiben. Man kann durch den Zusammenhang mit Foto und Video eine viel größere Nähe noch schaffen, als es so ein Papier alleine schafft. Fotos haben wir zwar auch, aber diese Videokomponente bringt einen doch noch näher. Und dann auch dieses Spielerische, dass man irgendwo antippt und dann geht da was auf und dann tippt man das auf und dann hört man das und dann sieht man was und liest was. Das macht das Ganze unterhaltsamer und dadurch etwas fesselnder, als wenn man jetzt eine 12-seitige Printreportage hat, wo überall Kästen sind und Blasen und so weiter. Man kriegt nie, finde ich, diese Nähe zu einem Thema hin wie in dieser Webreportage.
Gerade die Geschichte von Gernot Pfahl, da setzt man sich mit dem Tod auseinander. Schafft man es dort, eine ganz andere emotionale Bindung aufzubauen mit der Webreportage?
Das glaube ich nun wieder nicht, denn die Auseinandersetzung von meiner Seite ist immer über das Schreiben, egal ob ich für den Print schreibe oder für eine Webreportage schreibe. Natürlich kommt er als Mensch in einem Film einem näher, dem Leser jetzt oder dem User näher, als es auf dem Papier sein kann, auf dem Foto. Wenn er in die Kamera sagt, ich möchte sterben, weil keine Kraft mehr habe, dann ist das natürlich näher, als wenn man es nur sieht und liest.
Wo sehen Sie die Webreportage in Ihrem Alltag? Soll das etwas richtig Regelmäßiges sein oder ist das dann doch eher etwas, ich sage jetzt mal, Eventartiges, was man vielleicht nur eins oder zweimal im Jahr dann wirklich auch anpackt, weil es eben so aufwendig ist und sich vielleicht auch nicht jedes Thema anbietet? Was würden Sie sich wünschen?
Also ich würde mir wünschen, dass wir das noch deutlich mehr ausbauen. Natürlich geht es nicht für jedes Thema. Schnelle Sachen müssen genauso gemacht werden. Ich würde mir das wünschen, dass wir immer mehr dazu gehen. Zumal wir alle ja immer mehr Wert auf online legen. Alle Redaktionen jaulen, oh, es geht nur noch auf online. Und wenn man jetzt so ein Format sieht, dann sieht man aber auch das Positive daran. Da sieht man die Möglichkeiten, die man hat, wenn man auf online geht. Und von daher finde ich, ist es gerade, wenn man diesen Abgesang von Print vor Augen hat, finde ich es eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, die Qualitäten, die man Print hat, auf online zu lagern.
Gab es noch irgendwelche besonderen Reaktionen?
Was mich sehr, sehr berührt hat, war die Resonanz. Die Leser in ihren Kommentaren, die bei uns normalerweise nicht qualitativ so wahnsinnig hochwertig sind, waren hier sehr, sehr hochwertig, waren sehr berührend. Die Anteilnahme der Menschen am Schicksal des Gernot Pfahl war überwältigend und dem haben wir damit auch Rechnung getragen, dass wir jeden Tag weiter berichtet haben, bis er endlich sterben konnte. Die Leute waren davon ganz tief berührt.
Sagt Anna Steinbach, die den krebskranken Gernot Pfahl auf seiner letzten Reise begleitet hat und jetzt dafür für den Grimme Online Award nominiert ist. Und wie alle anderen Nominierten auch, muss sie sich noch ein bisschen gedulden bis zum 27.06., bis klar ist, ob sie gewonnen hat oder nicht.
Yay, das ist es so wohl. Und die Medienangebote unter den Nominierten haben wir euch heute Abend vorgestellt. Herr Päder, war das eine oder andere dabei, oder?
Auf jeden Fall. Ich mache gleich weiter Kanzler,
ja.
Das ist klar. Aber auch die anderen Dinge fand ich sehr spannend.
Und ob du die Koalition bis zur nächsten Woche dann geschafft hast oder nicht, werden wir bis dahin erfahren. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder zu einer Stunde Was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.